In Folge 17 sprechen wir heute über Survival-Training für Bachforellen und lustige Löschigel.
Und wir sprechen über kaiserliche Unterwäsche und alle weiteren heißen Sommertrends. Kurz, wir platzen aus allen Nähten, deswegen würde ich sagen, los geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Bach.
Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, der wunderbare Podcast mit guten Geschichten, guten Nachrichten, auch gute Laune, obwohl wir es ja kaum noch aushalten vor guter Laune im Moment. Wir packen einfach noch was oben drauf. Und wir, das ist der wunderbare Comedian und Autor Markus Barth.
Und natürlich die Moderatorin, Journalistin und die Angelina Jolie von Kölle, wie ich immer sage, Susan Link.
Markus, wie schön, dass du da bist und wie schön, dass wir direkt, also zumindest in Gedanken, ins Kino gegangen sind mit Angelina Jolie. Ich meine, du hast natürlich logischerweise auf meine sportlichen Kompetenzen da angesprochen.
Auch das.
Aber wir waren für ein paar Stunden Kinohelden und du hast es möglich gemacht. Ich bin immer noch total begeistert. In Stuttgart.
Ich muss echt sagen, es ist eine meiner bisherigen Lieblingsaktionen. Das war best angelegtes Geld, wenn du mich fragst. Also wer es noch nicht in die letzte Folge gehört hat, ich hatte eine Anzeigetafel vom Delphi Arthouse Kino in Stuttgart für 6 Stunden gemietet. Und da stand dann 6 Stunden lang drauf, Susan Link und Markus Barth, erzähl mir was Gutes, fast so gut wie Biomüll rausbringen. So. Und wir haben ja ganz fest auf unsere Hörerinnen und Hörer gesetzt und haben gesagt, bitte schickt uns Bilder davon. Und was soll ich sagen? Es ist einfach, wir haben einfach die besten Hörer der Welt.
Sensationell.
Es hat ja
vielen
noch
Dank.
Nicht mal 10 Minuten gedauert. Nee, ehrlich gesagt, schon vor 3 Uhr ging es los. Mir hat da schon jemand geschrieben, irgendwie, ey, dein Geld war gut angelegt, ich stehe hier seit 14.55 Uhr und das hängt schon. Und dann hat mir schon ein Bild geschickt. Also ganz, ganz herzlichen Dank an, wer war es alles? Gregor hat uns ein Bild geschickt und Michael hat uns ein Bild geschickt und ganz viele andere auch noch. Ganz herzlichen Dank euch allen. Es war ein großes Fest. Wer das Bild noch nicht gesehen hat, einfach mal bei Instagram gucken oder bei Facebook, da ist es natürlich alles. Ich muss wirklich sagen, das hat sich hundertprozentig gelohnt.
Es gibt zwar leider keinen Kinofilm von uns beiden, aber das war wirklich eine großartige Aktion, wobei wir ja auch in der letzten Woche schon von dir erfahren haben, dass du durchaus kinotaugliche Aktionen startest, indem du dir zum Beispiel Kieselsteine in die Nase steckst. Hätte ein Blockbuster werden können, ne, wenn wir ehrlich sind.
Hätte ein Blockbuster, wobei ich wurde sofort wieder ausgestochen, auch wieder von Facebook, da hat nämlich der Tom Geier bei Facebook hat uns geschrieben und hat vor allem auf meine Geschichte geantwortet und hat gesagt, Kieselstein, wie langweilig, ich habe mir ein Palmkätzchen in die Nase geschoben. Jetzt wüsste ich ja gerne, na du weißt, von den Weiden, diese Palmkätzchen, wie heißt denn das Zeug? Also Weidenzweige, wenn die dann diese, ja Weidenkätzchen, genau so, diese puscheligen Dinger, so. Ja. Jetzt würde ich natürlich wahnsinnig gerne wissen, ob er sich wirklich nur das kleine puschelige Ding in die Nase geschoben hat oder den ganzen Zweig, weil dann wird's dann wird's spannend. Das wäre quasi eine sehr frühe Vorbereitung auf den Antigentest gewesen, die er da gemacht hat, glaube ich.
Und er hätte eine Rückholoption gehabt, wenn er den Stiel dran gelassen hätte.
Das
weißt
stimmt,
du? So,
das stimmt.
Das wäre natürlich sehr schlau gewesen.
Ist natürlich die Frage, wie weit er das dann da auch reingeschoben hat. Also ich muss sagen, ich war gestern mal wieder bei einem Antigentest und der hat, mein lieber Scholli, der hat mal kurz die Nieren gekitzelt, aber von durch die Nase, so mehr oder weniger. Es war...
Aber ich muss sagen, Markus, da hast du mich wirklich doch mehr beeindruckt, weil sich so ein weiches Weidenkätzchen, Puschelchen in die Nase zu stecken, da finde ich so einen eckigen Kieselstein, so wie du das gemacht hast, also muss schon sagen, Respekt, das hat mich doch mehr beeindruckt.
War einfach schon immer eine unglaublich harte Sau, dafür bin ich berühmt.
Ja, absolut. Hör mal, fang du doch heute mal an. Das Prinzip unseres Podcasts ist ja wie gehabt. Wir wissen nicht, was der andere für eine gute Geschichte erzählt. Und heute fängt der Markus einfach mal an. Erzähl mir was Gutes.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Und eigentlich passt sogar schon ein bisschen unsere Einleitung zu meiner ersten Geschichte. Denn diese Geschichten aus meiner Jugend, was ich da so angestellt habe. Meine erste Geschichte ist, die Gewinner von Jugend forscht stehen jetzt nämlich fest. Es gibt ja diesen Wettbewerb, Biologie, Chemie, Physik, Technik, alles Mögliche. Jugend forscht und das ist Europas größter Nachwuchswettbewerb, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, so heißt es korrekt. Und leider gab es ja im vergangenen Jahr keinen Jugendforsch oder zumindest keine Preise, die ausgezeichnet wurden wegen Corona. Die dieses Jahr wurden Preise ausgelobt und wurden Preise vergeben, alles digital natürlich, und es kamen absolut spektakuläre Erfindungen dabei raus. Und ich muss echt sagen, ich ziehe sämtliche Hüte, die ich habe, vor diesen Jugendlichen, die da mitgemacht haben. Es ist schon auch echt weirdes Zeug dabei, was ich aber total lustig finde. Zum Beispiel haben zwei 17-Jährige aus Baden-Württemberg haben das Flugverhalten von Konfetti erforscht. Finde ich total großartig. Und damit mit der neuen Formel der Physik Bundessieger lässt sich beschreiben, wie schnell Papierstreifen im freien Fall rotieren. Großartig. Dann gab es einen Marek, heißt der auch, 17. Der hat Biologie, im Fachgebiet Biologie, den Preis gewonnen, weil er herausgefunden hat, wie man ein spezielles Antibiotikum spaltet. Muss dir auch mal vorstellen, da steht ein 17-Jähriger und sagt zu seinen Eltern, du, ich spalte jetzt mal ein Antibiotikum. Da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen. Und mein Lieblingsgewinner ist Jan Heinemann aus Andernach. Der hat im Fachgebiet Arbeitswelt den Sieg bekommen, und zwar, weil er einen Löschigel erfunden hat. Nein, Susan, das hat nichts mit dem Mettigel zu tun. Es ist ein Löschigel, den man vorne an einen Feuerwehrschlauch dran macht, und der verteilt dann das Wasser in alle Richtungen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rasensprenger. Und das Ziel dabei ist, dass Feuerwehrleute damit auch Feuer löschen können, ohne sich selber in Gefahr zu begeben. Also die können das da hinstellen quasi und müssen dann nicht selber ins Haus quasi rein oder was auch immer man damit dann in dem Fall löschen kann. Und das Ding ist so super, dass er sich schon hat patentieren lassen, und ich glaube, der macht da richtig Kohle damit. Also alle begeistert, und ich muss sagen, liest dir echt mal die Ergebnisse durch. Du sitzt da und denkst dir nur, um Gottes Willen, was habe ich eigentlich mit 17 gemacht? Also sicher nicht das. Auf jeden Fall ganz herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ich finde alles toll.
Sag mal, hast du früher solche Sachen mal mitgemacht? Mal irgendwas so von der Schule aus oder außerschulisch mal so an irgendwelchen Meisterschaften teilgenommen? Oder?
Also ich sage jetzt mal so, ich war für nicht so richtig viel zu gebrauchen. also Forschung und so war jetzt überhaupt, ich war ja auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium so, aber also Physik war das allererste Fach, das ich abgewählt habe, weil ich das ganz schrecklich fand. Chemie und Biologie haben mir ein bisschen Spaß gemacht, muss ich zugeben, aber ich war überhaupt kein Forscher. Ich war halt beim Vorlesewettbewerb. Natürlich, ne? Herr Barth natürlich. Hat schon immer sich gerne reden hören. Nein, ich war dann wirklich mehr so Vorlesewettbewerb. Ich habe beim Musikwettbewerb mitgemacht. Ich habe beim Kabarettwettbewerb meiner Schule mitgemacht und so. Also das waren mehr so meine Sachen. Aber jetzt so Forschen und Sport auch leider gar nicht. Bei dir, wie war es da? Ja.
Ich war ja erfolgreiche Bummi-Spartakiaden-Teilnehmerin. Das hatte ich ja schon mal berichtet.
Nein, fast noch nie.
Und es gab ja auch die Messe der Meister von morgen. Da habe ich auch noch lustige Urkunden. Also da gab es eben auch sowas, dass man eben von der Schule aus Experimente geforscht, was gebastelt, und da musste man auch immer dran teilnehmen. Aber ich bin ja völlig bastelunbegabt. Was ich aber wohl mal gemacht habe. Du, sehen bei dir Pferde auch immer aus wie Hühner oder sowas? Also ich kann auch nicht malen, also es ist schrecklich.
Nicht malen kann ich auch gar nicht.
Und dann habe ich tatsächlich mal an so einer Mathe-Olympiade teilgenommen. Ja. Und da habe ich auch, dann musste ich auch was basteln. Und da habe ich dann ein sensationelles Teil, ich finde es leider nicht mehr, aber ich habe es jahrelang mit mir rumgetragen, eine Holzklapperschlange damals gebastelt. Weißt du, wo man so Holzstücke aneinander mit verschiedenen Bändern so klebt, dass man die von oben runter klappern lassen kann, und dann macht die so klack, 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 klack. Und dann kannst du sie wieder umdrehen. Das war das Größte, was ich je gebastelt oder geformt habe, und das auch noch bei einer Mathe-Olympiade. Also ich glaube, wir wären beide nicht in Frage gekommen für irgendwelche anderen Preise, aber wir begeistern uns.
Kann ich dir sehr empfehlen, diese Klapperschlangen. Da hat mein Mann mal eine gekauft. Mein Mann liebt ja so Quatsch, ne? Also der kommt dann immer mit irgendwelchen Quatsch an.
Den hätte ich beeindrucken können.
Den hättest du sehr beeindrucken können. Mein Mann liebt auch so Streiche und all sowas. Also da fährt er total drauf ab. Und er hat das irgendwo gesehen und hat so eine Holzklapperschlange gekauft und hat unseren Hund damit erschreckt. Aber nur liebevoll erschreckt, wirklich. Der hat so ein bisschen mit ihm gespielt. Und das war noch der vorherige Hund, die Bärbel. Und die fand das aber total geil. Also die konnte stundenlang mit dieser Schlange, mein Mann hat die dann so hinten festgehalten und hat dann so ein bisschen halt damit rumgeschlängelt. Und die Bärbel fand das am Anfang ganz schrecklich. Und dann aber irgendwann hat sie mit der Schlange dann immer so Tänzchen aufgeführt. Das war ganz großartig. Siehste. Also vielleicht wäre das auch was für Mila.
Dann muss ich vielleicht doch nochmal meine vergrabenen Bastelkünste wieder raus.
Oh, weißt du, was ich mal gebastelt habe? Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich war vielleicht doch gar nicht, vielleicht hätte ich mich auch bei Jugendforsch bewerben sollen. Es war nämlich so, in meinem Kinder- und Jugendzimmer war das Bett auf der gegenüberliegenden Seite vom Lichtschalter. So, das heißt, ich musste abends, wenn ich dann gelesen habe und wollte das Licht ausmachen, musste ich immer noch aufstehen und musste den Lichtschalter betätigen. So, das war mir natürlich zu anstrengend. Und dann habe ich mittels eines ja quasi Flaschenzuges von meinem Bett aus mit einer grünen Schnur, weiß ich noch genau, und sehr vielen Rollen an der Decke entlang, habe ich da einen Faden gesponnen und habe dann auf den Lichtschalter einen Gummipfeil, also so ein Gumminapfpfeil gemacht, habe den mit dem grünen Faden verbunden, und wenn ich dann im Bett lag und habe an dem grünen Faden gezogen, ging das Licht aus. Da war ich sehr stolz drauf, dass ich diese 1,5 Meter zum Lichtschalter nicht nochmal laufen musste. Das hat
vor allem,
sich
wenn
gelohnt.
Man sich mal überlegt, das sagt ja einfach nur eins, nämlich wie alt wir beide sind. Ne? Das ist heutzutage gibt es ja nicht nur für jede Lampe eine Fernbedienung, sondern du hättest auch noch 27 Farben und Flackersituationen einstellen das können. Stimmt. Nein, wir kommen aus einer Zeit, in der Telefone noch eine Schnur hatten und so. Man Lichtschalter noch mit Pfeilen abschießen musste, damit sie ausgehen.
Ja, das mit den Pfeilen abschießen, das habe ich am Anfang auch probiert, aber das war nicht meine Welt. Es ist so, werfen, schießen, treffen, das war nie meins. Naja, egal. Aber Susan, du bist dran. Erzähl mir mal deine beste
Geschichte. Wenn wir gerade wissenschaftlich unterwegs sind, dann komme ich doch gleich mal auch mit was Wissenschaftlichem um die Ecke, nämlich mit dem, was ich diese Woche gelesen habe, Survival-Training für Bachforellen. Und das hat mir wirklich...
Oh Gott, ich habe jetzt schon Bilder im Kopf. Ich hab schon Bachforellen in Camouflage mit Rucksack, alles großartig.
Genau. Was machen die da eigentlich? Wie stellt man die ein? Warum müssen die das machen? Ich fand's schon super, als ich es nur in der Überschrift gelesen habe. Es gibt wirklich in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, das ist in Freising, gibt's jetzt ein Trainingslager für Bachforellen. Man möchte nämlich, dass gezüchtete Bachforellen auch in natürlichen Gewässern überleben können. Also man weiß es ja, die Fischbestände gehen auf natürliche Art und Weise in vielen Gebieten zurück. Also versucht man immer, die man gezüchtet hat, auch irgendwann mal wieder in die Freiheit zu entlassen. Problem bisher ist aber, also manchmal markiert man ja dann auch, man stellt auf jeden Fall fest, dass viele dieser ausgesetzten Zuchtfische es nicht mal schaffen, so lange zu überleben, bis sie Nachwuchs haben. Das heißt, es bringt also überhaupt nichts. Die sind rausgesetzt und sind dann irgendwann einfach weg. So, und das wollen die halt ändern und machen jetzt ein Training. Und das finde ich wirklich sehr niedlich, was sie da machen. Also zum einen lernen die Bachforellen erstmal, dass es auch anderes Essen gibt als dieses Zuchtfutter, dass man nämlich zum Beispiel auch Mückenlarven essen kann. Und was ich eigentlich noch viel besser finde, ist, sie üben, auf Feinde zu reagieren. Das heißt, es gibt dann, es wird mit so einer Vogelattrappe, mit einem Schatten trainiert, dass die lernen, oh, wenn da was kommt, dann sollte ich mich fix zurückziehen, damit ich nicht gefressen werde von diesem Vögelchen. Und das wird also, sie müssen lernen, diese Gefahren zu erkennen, was zu essen. Und dann hoffen sie, dass sie die dann entlassen können. Dann werden die natürlich jetzt wieder auch markiert. Und wenn das dann alles funktioniert, dann geht es eben auch an andere Teichbesitzer, die das dann, weil es ja nicht so aufwendig ist, anderes Futter und eine kleine Vogelattrappe und so, aber ich sehe jetzt auch schon so mehrere Teichbesitzer so schattenmachend über ihren Bachforellen.
Alles großartig.
Damit die dann da rauskommen und am Ende, ja, hoffentlich dann die Fischbestände wieder wachsen können. Aber ich hatte natürlich genauso wie du, man denkt sich, wie Survival-Training für Bachforellen? Man sieht die so, wie die so, sich so das Gesichtchen so ein bisschen schmutzig gemacht haben und mit so einer kleinen Tasche.
So ein Rambo-Streifen im Gesicht.
Ja, aber jetzt mal im Ernst, überleg dir mal diesen Aufwand, den wir heutzutage betreiben, weil die Natur ja auch bedingt durch uns einfach irgendwie durcheinander ist und weil es gibt ja viele Gründe, warum es nicht mehr ausreichend auf natürliche Art und Weise Fische gibt. Und jetzt müssen wir noch, also gezüchtete Fische, ich reg mich so auf, weißt du, müssen wir die trainieren, damit die wieder in der Natur überleben. Ja, überleg dir das doch mal, wie verrückt ist unsere Welt.
Aber jetzt stell dir das mal vor, du bist einfach Bachforellentrainer und du willst, keine Ahnung, du hast ein Tinder-Date oder sowas und dann fragt dich irgendwie dein Date so, und was machst du so den ganzen Tag? So, ich bin Personal Trainer. Ach ja, tatsächlich, was? Ja, Survival Trainer bin ich für Bachforellen. Ich weiß nicht, wie sexy sowas ankommt. Aber ich stelle mir halt auch, ich habe jetzt natürlich 1000 Bilder im Kopf von Leuten, die irgendwie Vogelgeräusche nachahmen und da an ihrem Teich entlang laufen irgendwie. Das ist schon, es ist Bayern. Was willst du sagen? Wir sind anders.
Was willst du sagen? Ja, aber ne, du musst die richtigen Handgriffe, um einen Vogelschatten zu erzeugen, musst du schon drauf haben, um dann.
Oh Gott. Es wird alles trauriger. Ich sehe so Schattenspiele dann und oh Gott.
Ja, aber es gefiel mir sehr gut und ich finde, es wird natürlich alles sehr sinnhaft und auch alles sehr gut sein, aber es wirkt auf den ersten Leseeindruck, als ob wir beide uns das ausgedacht hätten.
Mit Sicherheit. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, was natürlich total geil ist, wenn man die vielleicht noch ein bisschen weiter trainieren könnte. Wir hatten noch vor kurzem diese Fischdörbel, also die Fischtürklinge in Utrecht, glaube ich, war das. Wenn man die Fische entsprechend, dann könnten die vielleicht selber die Klingel betätigen. Wenn man die noch ein bisschen weiter trainiert einfach.
Ich finde, die könnten einfach grundsätzlich viel selbstständiger werden.
Absolut, absolut. Strengt euch mal ein bisschen an, Fische. Wenn ich es schaffe, meinen Lichtschalter auszuschalten im Kinderzimmer, dann könnt ihr ja wohl auch vor so einem doofen Vogel davon schwimmen. Mein Gott.
Du bist dran, Markus.
Ich habe auch noch eine tolle Geschichte gelesen, wie ich finde. Und zwar gibt es jetzt eine Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und die ist jetzt mittlerweile in die Praxisphase gegangen. Das heißt, jetzt bekommen 122 Teilnehmende aus ganz Deutschland 3 Jahre lang monatlich 1200 Euro ausgezahlt. Also ohne irgendeinen Nachweis, ohne eine Voraussetzung oder sonst irgendwas. Die bekommen jetzt einfach jeden Monat 1200 Euro ausgezahlt. Die Initiatoren von diesem Projekt sind der Verein Mein Grundeinkommen und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben also aus über 2 Millionen Bewerbern haben die diese 122 Probanden ausgewählt. Mit dem Ziel, also sie sagen wörtlich, wir wollen in den kommenden 3 Jahren empirisch erforschen, ob und wie die bedingungslose regelmäßige Auszahlung eines Geldbetrags, der mehr als das Existenzminimum deckt, bei Menschen überhaupt wirkt. Finde ich mega spannend. Das Geld für die ganze Aktion kam durch die Spenden von über 180.000 Privatpersonen zusammen. Und ja, da haben sie jetzt eben diese 122 Leutchen gefunden. Die sind alle zwischen 21 und 40 Jahren. Schade, ich bin raus. Und es sind alles Leute mit mittlerem Einkommen in Ein-Personen-Haushalten. Und da wollen sie jetzt eben die nächsten 3 Jahre gucken, was das mit den Leuten macht. Das finde ich ein mega spannendes Projekt.
Könntest du dir vorstellen, was es mit dir macht?
Ich glaube, es gibt ja ganz viele Studien schon dazu. Es gab ja auch schon in anderen Ländern solche Projekte. Und das Erste, was man ja immer denkt, ja, die lehnen sich zurück und gucken den ganzen Tag Netflix und arbeiten nie wieder. Und genau das ist in allen bisherigen Projekten, wo das versucht wurde, eben nicht passiert. Überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Die Leute wurden kreativer, sie wurden vielleicht auch ein bisschen entspannter. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das würde mir auch so gehen. Weil ich meine, also 1200 Euro, das ist ja jetzt auch schon erstmal Geld, muss man sagen. Und ich glaube, also ich würde auf gar keinen Fall aufhören zu arbeiten, weil dafür macht mir das alles viel zu viel Spaß, was ich mache. Und ich bin auch echt nicht gut im Zuhause hocken. Ich glaube, ich würde weitermachen. Ich würde aber vielleicht ein bisschen entspannter sein. Hm. Wie wäre das bei dir?
Ich glaube, dass es wirklich sowieso wie immer im Leben eine absolute Typenfrage ist, ne? Wozu tendiert man? Und ich finde, wir haben ja alle ein kleines Gespür jetzt dafür bekommen, wie reagiere ich im Corona-Lockdown? Ja. Und da gab es ja genau diese Situation. Es gab Leute, die haben sich quasi hingelegt und die anderen haben gesagt, so, nee, ich mache jetzt das und jetzt habe ich endlich Zeit für. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Das ist dann, aber ich glaube wirklich, wie du sagst, viel mehr Leute gibt, die dann kreativ wären oder sagen würden, okay, ich habe jetzt erstmal die Möglichkeit, ich kann mein Grundleben sichern und ich habe Zeit, für andere Dinge kreativ zu werden. Und ich glaube, das wäre bei mir auch so. Und ich meine, wir beide haben ja wirklich auch gesagt, hey, ohne diesen Lockdown hätte es uns als Podcast zum Beispiel ja nie gegeben. Und ich finde, das ist halt ein super Beispiel. Wir haben uns da reingefuchst, ne? Wie geht das? Komm, wir machen das. Wir haben den Zeitslot uns dafür gesucht. Und ich finde, das ist so ein ganz tolles Beispiel auch dafür, dass man sagt, ey, komm, jetzt probieren wir mal was Neues aus. Ich meine, wir haben auch verschiedene andere Sachen gemacht, mit Campingplatz und sonst was in deinem Fall, wo man einfach mal sagt, ich versuche einfach mal Dinge auch in meinem Leben anders aufzustellen. Und ich glaube, dass das tatsächlich mal die Kreativität bei vielen Leuten fördert.
Glaube ich auch. Ich denke, wenn man einfach so weiß, ich kann jetzt auch mal Dinge machen, die kein Geld einbringen. Ich meine, man muss das ja vielleicht auch den Hörermann sagen, also man glaubt das vielleicht nicht, aber wir verdienen mit diesem Podcast keine Millionen.
Absolut richtig.
Weder dafür bezahlt, noch haben wir Werbung, noch sonst irgendwas. Also wir machen das wirklich, weil es uns Spaß macht. So, und ich muss echt sagen, ich habe dir schon oft genug auch privat gesagt, dieser Podcast ist für mich ohne Witz das Highlight des letzten halben Jahres. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich jedes Mal gute Laune danach habe. Und das sind so Projekte, oder ich mache ja auch jede Woche eine Videosatire bei YouTube, kriege ich auch keine Kohle dafür. Es macht mir aber unbändigen Spaß. So, also wirklich, ich freue mich jede Woche drauf. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die das noch viel mehr fördern würde. Und vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn die Leute jetzt dieses Grundeinkommen bekommen, dass sie dann auch nochmal mehr auf ihre, ja, auf ihre Talente schauen und so gucken, was kann ich eigentlich so? Und daraus vielleicht auch neue Jobs entstehen, weil wenn man dann mal merkt irgendwie, zum Beispiel eine gute Bekannte von uns, die hat irgendwie, die ist eigentlich in IT und die hat jetzt aber angefangen, so Lederbearbeitung zu machen, also wirklich so Sitze für Motorräder und Ledermützen und Geldbeutel und so weiter. Und die ist unfassbar begabt da drin und hat da jetzt ein Business draus gemacht. Und man kann jetzt also solche Sachen bei ihr bestellen. Und sowas macht man aber nur, wenn man halt irgendwie ein bisschen den Kopf frei hat. Wenn man jeden Tag irgendwie vom 9-to-5 einfach nur im Büro sitzt und total beschäftigt ist, dann hat man keinen Kopf für sowas. Und ich glaube, für sowas ist ein Grundeinkommen echt eine gute Idee. Also ich bin Fan davon. Ich hoffe, dass das funktioniert.
Wir werden auf jeden Fall von den Ergebnissen hören und dann schlauer sein. Aber spannendes Projekt auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Deine nächste Geschichte, Susan.
Oh ja, die ist jetzt ein absoluter Themensprung, aber ich kann es nicht ändern, weil du weißt ja, ich bin vor allem in diesem Podcast, bin ich die Unterwäschebeauftragte.
Nein, blühen schon wieder irgendwo die Unterhosen, Susan, bitte.
Nein, du weißt ja, ich habe mich schon um die Schweizer Armee gekümmert, die endlich Frauenunterwäsche eingeführt hat. Wir haben Unterhosen vergraben für den wissenschaftlichen Zweck, ebenfalls auch bei das. Den Schweizern. So, und jetzt deswegen, also ich meine, Unterwäsche ist mein Thema. Ich komme an Sissi nicht vorbei, denn wie wir alle ja vielleicht mitbekommen haben, gestern wurde in der Nähe von München Unterwäsche von Kaiserin Sissi versteigert.
Nein.
Offiziell benannt mit 3 Teile Leibwäsche aus der Sommergarderobe. Weggegangen sind die Teile für 3.800 €, die 3 Teile. Jetzt habe ich als allererstes gedacht, Moment mal, warum denn 3 Teile? Ja, die Frau hat sofort, ich bin gedanklich kurz meine Unterwäsche durchgegangen. Ja, aber es ist ja Unterwäsche, die aus dem Jahr 1870 stammt und die besteht aus einem zusammengehörenden Unterleibchen und Wickelbeinkleid und ein paar langer Baumwollstrümpfe. Also dieses Set gab es schon mal, ich finde es sensationell, ist also für 3.800 € weggegangen. Außerdem konnte man auch von Sissi aus dem Bestand noch ein goldenes Sofa und auch, und das ist ein Knüller, ein Sommerkleid der Kaiserin für 30.000 € ist weggegangen.
Alles, das wurde alles versteigert, oder was?
Das wurde versteigert, genau. Okay. Und was ich, also ich meine, abgesehen davon, ich bin der große Sissi Franzl, wir bekommen ein Kind, Mutter, ich bin gesund. Du weißt, ich bin großer Fan überhaupt von Sissi. Aber was halt sensationell, ich frage mich dann, okay, was mache ich damit? Ich habe jetzt ein 3-teiliges Sommergarderoben-Leibwäschenset von Sissi ersteigert. Das mit dem Auftragen wird übrigens relativ schwierig. Also das selber zu tragen ist sehr schwierig. Es sei denn, man ist irgendwie Victoria Beckham oder sowas, weil es ist wohl in etwa Size Zero, also ungefähr Größe 32. ich habe das jetzt mal für meine eigene Psyche darauf geschoben, dass das ja schon länger her ist und dass damals Frauen ja noch kleiner
waren. Viel kleiner, viel schmaler.
Kann nur an der Größe, ja.
Und ja auch zusammengeschnürt von oben bis unten. Da war ja auch noch die Corsage und alles.
Da hat man ja quasi eine erzwungene Size Zero damals gehabt. Da musste man nicht für hungern, da wurde man reingewürgt. So, also, das wäre vielleicht noch möglich, aber ich habe dann wirklich gedacht, was mache ich damit? Ich meine, so ein goldenes Sofa kannst du immer noch sagen, hier setze ich auf Sissi Sofa und vielleicht so. Aber was machst du mit der Unterwäsche? Legst du die in eine Vitrine im Wohnzimmer und sagst, guck mal hier.
Muss man sich dann schon irgendwie einrahmen, oder? Wobei ich jetzt mal ehrlich sagen muss, ich finde 3.800 € jetzt gar nicht so viel Geld für so ein.
Ja, hätte ich es doch früher gewusst, weißt du?
Mensch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das viel, viel mehr war. Ich meine, also hier nächstes Geständnis von Herrn Barth. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Sissi-Film gesehen.
Oh so. Nein!
Nein, ich kenne nur die Parodie von Bully Herbig. Also wirklich diese Sissi-Franzl. Darüber lache ich mich scheckig. Aber nee, also tatsächlich, die Filme habe ich noch nie gesehen.
Damit ist die Trilogie aber auch zusammengefasst. Also so, mehr musst du auch nicht wissen.
Dann hat sie das schon erledigt, siehste. Aber jetzt, wenn ich Fan wäre und ich würde mir so eine Leibunterwäsche holen, ja, das macht man doch irgendwie in Rahmen und hängt dann an, oder? Ja, das muss ja irgendwie konserviert werden. Nicht, dass du dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal anfasst und dann zerfällt das zu Staub irgendwie, weil dann dafür werden dann 3.000 Euro ein bisschen viel.
Oder, um den alten Podcast nochmal einzubeziehen, dein Partner hat's vergraben, weil er dachte, es wäre die neue Aktion, Unterwäsche vergraben für Bodentests.
Nein, boah, da wäre ich sauer, glaube ich. Da wäre ich sauer. Sag mal, aber hatten wir nicht kürzlich erst im Podcast auch Sissi? Die war doch auch Fan von irgendwas. Doch, natürlich von der Schneckenseife. Mensch.
So.
Da haben wir doch auch noch drüber gesprochen. Die Seife aus Schneckenschleim, da war Kaiserin Sissi auch schon Fan von. Mensch.
Siehste?
Sie kommt
so
immer
kommen
wieder.
Manche Dinge immer wieder. Aber also wir müssen, du merkst, ich habe auch inzwischen so einen Google-Alarm eingerichtet für Unterwäsche.
Offensichtlich, ja.
Es geht nichts an mir vorbei. Und falls es da nochmal aufploppt, werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin suche ich schon mal einen Platz, falls ich mal sowas ersteigern kann von Sissi. Dann überlege ich, wo ich das prominent ins Wohnzimmer hänge.
Ich wollte jetzt gerade sagen, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr tolle Unterwäschegeschichten habt, schickt sie an uns, aber das machen wir nicht.
Nein?
Es ist das Internet, es ist 2021, da kommt nur komisches Zeug.
Schickt
uns alles andere, bitte.
Habe ich dir mal erzählt, dass eine Freundin von mir mal Gummibärchen in einen Schuh legen sollte und den dann verschicken sollte?
Bitte was? Oh nein, oh Gott, ernsthaft? Oh nein.
Erzähl mir was Schmuddeliges, das ist dann der nächste Podcast.
Und da behauptest du immer, ich würde auf diese Themen kommen. Ne, so.
So, du bist dran.
Ich habe noch eine tolle Geschichte zum Schluss. Hast du den ESC gesehen, zufällig?
Oh ja, ich habe mir tatsächlich, habe ich mir den gegeben, ja.
Ich muss echt sagen, ich glaube, es war erst das dritte Mal, dass ich ihn wirklich komplett geguckt habe. Das erste Mal, das weiß ich noch, das war, als Conchita Wurst gewonnen hat. Da stand ich im Gloria in Köln beim Live-Screening und bin schier ausgeflippt, weil ich alles toll fand an Conchita Wurst. Ich war völlig begeistert. So, und jetzt aber ansonsten finde ich es ehrlich gesagt immer eine, bitte nicht schlagen, ziemlich dröge Veranstaltung.
Na, absolut.
Jetzt habe ich es aber geguckt und fand es echt lustig, fand es auch wirklich sehr unterhaltsam. Ich fand die Französin absolut großartig, das ist ja genau meine Welt. Und ich fand zum Beispiel auch die Leute aus Litauen, fand ich total großartig. Das waren die mit diesen gelben Kostümen.
Mit den gelben Anzügen.
Und mit den komischen Finger-Yoga, Finger-Akrobatik. So. Und deswegen habe ich mich noch ein bisschen mehr mit Litauen beschäftigt, weil ich das wirklich ein spannendes Land finde. So, und jetzt gibt es eine tolle Sache in Vilnius, in der Hauptstadt von Litauen, und zwar das sogenannte Portal. Das ist ein Objekt, ein kreisrundes Objekt, sehr groß, übermannsgroß. Das steht in der Hauptstadt, in Vilnius, auf einem großen Platz. Und da ist außenrum so ein Steinrand und in der Mitte ist ein Bildschirm. So, und in diesen Steinrand sind Kameras eingelassen. Und jetzt kommt's, in Lublin, in Polen, in der Partnerstadt von Vilnius, steht dasselbe Objekt nochmal. Steht auch so ein Portal, auch mit einem Bildschirm und einer Kamera. Und dieses Portal, diese beiden Portale, senden zeitgleich Live-Bilder aus der Partnerstadt nach Vilnius und von Vilnius zurück in die Partnerstadt. Das heißt, du kannst dich vor dieses Portal stellen. Das sieht echt ein bisschen aus wie in dem Film Stargate. Ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Shownotes packen. Du stellst dich davor und kannst dann Leuten in der Partnerstadt in Polen winken zum Beispiel. Und das ist so faszinierend, weil, also das ist natürlich auch ein großer philosophischer Überbau dahinter. Die wollen also so ein bisschen zeigen, ne, Unterschiede, dass es die gar nicht so sehr gibt zwischen den Menschen, dass die Welt, dass die Leute sich sehr ähnlich sind und dass es diese solche Labels wie wir und die anderen und so, dass das überhaupt nicht geben sollte. Der Slogan ist auch irgendwie, be part of the united planet. Und die wollen also den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie da ständig Kontakt haben mit anderen Leuten in der Partnerstadt. Sie wollen jetzt auch noch eins in Reykjavik und eins in London bauen. Und das ist wirklich, ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur ein Bildschirm und Kameras. Aber als ich das gesehen habe, das sieht so faszinierend aus. Ich würde mich da den ganzen Tag davor stellen. Und die haben jetzt schon so Kunstaktionen davor gemacht. Da wurde getanzt und dann haben eben in der Partnerstadt Leute da live zugeguckt und so weiter. Und für Kinder ist natürlich ein Riesenspaß. Die stellen sich einfach davor und winken dann polnischen Kindern irgendwie. Ich finde es ein Megaprojekt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie viele Orte und Städte gibt es, wo man die Partnerstädte nicht wirklich kennt. Man Total. Liest die mal, ne, auf ja. irgendeinem Schild und dann denkt man, aha, okay, und dann weiß man auch oft gar nicht, wie ist überhaupt diese Partnerschaft zustande gekommen. Und ja, das klingt ja dann immer nett, dann irgendwo in Slowenien oder in Spanien ja. oder weiß so. Und wenn du aber plötzlich, und das finde ich das Schöne daran, das ist ja so eine tolle Verbindung, dann plötzlich die Menschen dort siehst, vielleicht auch deren Alltag siehst, möglicherweise dann sogar ein anderes Wetter gerade und all solche ja. Dinge, dann ist es ja, als ob du die immer kurz besuchen könntest und baust zu total fremden Leuten irgendwie ein ganz witziges Verhältnis auf. Und das ist ja besser als jede Brücke, jeder Ausflug, weil die sind ja immer da. Ne? Kannst auch mal gucken, wer ist denn abends eigentlich bei denen auf der Straße und so. Das finde ich super. Also das finde ich eine ganz, ganz schöne Idee.
Ich könnte noch nicht mal eine einzige Partnerstadt von Köln nennen. Du?
Peinlich, ne? Ich habe auch gerade überlegt und dachte, nein, ich kenne, also wenn man es dann wieder hört, wahrscheinlich ja. Aber
ich
das
ganz kurz
würde
überlegt,
das
ich glaube, London ist eine Partnerstadt von Köln, aber ich bin mir
wirklich?
Nicht mehr sicher. Ich glaube ja, aber ich muss nochmal, ich recherchiere das nochmal. Vielleicht, ja. wenn uns jemand was schicken möchte, ihr wisst immer, mail@erzählmirwasgutes.de, klärt uns auf. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen, ich glaube, man kriegt sofort ein ganz anderes Verhältnis zu Partnerstädten und zu Leuten in anderen Ländern mit so einem Portal. Also ich finde es toll.
Finde ich auch aber eine richtig super Idee.
Du hast bestimmt auch noch was.
Ich habe auch noch was. Es ist allerdings so ein bisschen Sommer angehaucht, weil Toll. Ich dachte, wir sind ja Trendsetter, ne? Wir haben ja schon gemerkt,
Total.
Wir sind richtige Influencer Total. Hier mit unserem Podcast. Vieles, was wir hier vorschlagen, wird dann weltweit auch einfach umgesetzt, ne? Und deswegen
Absolut.
Dachte ich, wir müssen über Eis sprechen. Markus, wir müssen
Sehr
über
gerne.
Eis sprechen. Was bist du für ein Typ an der Eistheke? Bist du Frucht, bist du Sahne?
Nee, gar nicht Frucht, sehr viel Sahne, am liebsten so, es gibt hier eine Eisdiele, die hat so Florentiner Karamell-Zeugs, also mit so Stücken und dann so, aber nee, was ich auch noch toll finde, ist so Strawberry Cheesecake und so mit so Teigkrümeln drin, boah, damit kriegst du mich sofort. Oh, so Himbeer und so, das kannst du alles in der Pfeife rauchen, brauche ich alles gar
ja,
nicht.
Ja, ich bin
aber
auch
so
null
geil.
Frucht.
Oh. Sahne,
aber du toll. Bescheinst mir auch gar nicht so unbedingt Eis zu sein. Das ist ja bei dir dann schon Kombination aus Kuchen und Eis.
Genau, ja, so. Es ist eigentlich ein Kuchen im Eis.
So, und deswegen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht für dich, aber der Trend 2021 ist ja das sogenannte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Mochi-Eis oder würde man es Mochi-Eis aussprechen? Auch da, Hilfe, Ahnung. Hilfe. Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, das sind diese Kugeln vom Japaner, oder?
Richtig, so. Genau. Eigentlich gibt es ja, ist es also so ein Klebereis, Nachtisch auch, wie so ein Küchlein im Grunde. Klebereis, hast du schon gesagt, gibt es in Grün, wird mit verschiedenen Lebensmittelfarben gemacht. Und das gibt es eben jetzt aber auch mit Eis. Das heißt, diese kleinen Reiskügelchen werden dann gefüllt mit Eissorten, Erdbeer, Mango, grüner Tee, schwarzer Sesam, soll der Riesenrenner sein. Und das heißt also, wenn man jetzt im Moment irgendwo unterwegs ist und plötzlich in irgendwelchen Eistheken dann so Kugeln, bunte Kugeln sieht. Also das ist genau dieses Eis, worum es geht. Und das soll der absolute Trend sein. Und es bleibt wohl auch außen weich, auch wenn es gefroren ist.
Ja.
Also diese Teigmasse soll wohl so ja. weich sein. Und drinnen ist dann eben irgendeine Eissorte. Lustig fand ich aber auch den Verzehrhinweis, so möchte ich es mal nennen. Vor allem Kinder und ältere Menschen mit dritten Zähnen sollten darauf achten. Der Teig ist sehr zäh und sollte vor dem Schlucken gut gekaut werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass er am Hals stecken bleibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Eiskugeln nicht am Stück essen, was ich mir eh schwierig vorstelle, sondern eben vorher so kleine Stücke schneiden. Also da möchte ich jetzt nochmal, Obacht, nicht, bitte nicht an dieser Kugel ersticken. Aber
boah,
ich fand
sowas kriegst du nicht sofort.
Die sehen so lustig aus und ich habe jetzt wirklich, als ich das gesehen habe, aha, das ist der Trend, habe ich gedacht, also probieren muss ich es auf jeden Fall mal, weil die Kombination
Natürlich.
Und die sind wohl vegan und das Ganze wird auch mit Kokosmilch gemacht und so, also sind auch nicht so bollerig wie andere Sahne-Eissorten, also das würde ich gerne mal ausprobieren, das klingt
also irgendwie. Also ich bin jetzt schon Fan, ich überlege gerade, wie man das noch erweitern könnte, also ich weiß zum Beispiel, mein Freund Ralf Hute, der Cartoonist, hat glaube ich diese Woche bei Twitter ein Bild gepostet, dass er ein Brioche gefüllt mit Eiscreme entdeckt hat. Irgendwie. Und dachte
Boah.
Ich mir, du Sau, ich möchte das
du
auch. Ich möchte das auch sofort.
Aber weißt du was, die gute Nachricht für dich, Markus, es ist wohl ganz einfach, diese Kugeln selbst zu machen und da du ja gerne alles selbst machst. Also wirklich,
Absolut.
Du brauchst
ich
im Grunde wirklich
schon,
diesen Klebereis und Farben.
Ja,
und,
ich würde das
so.
Natürlich eindeutschen. Ich würde dann eine schöne Packung fränkischen Kartoffelknödelteig halb und halb kaufen. eine Packung vom guten Dr. Oetker Vanilleeis und dann mal gucken, ob man da was Schönes machen kann.
Was sich daraus matschen lässt. Übrigens ganz wichtig, es gibt einen Verband, der kürt immer das Eis des Jahres und das ist in diesem Jahr Mango Chili. Ist ja nichts für uns beide, muss ich sagen. Ne?
Ach nee. Also nee. Ja, Mango finde ich ja schon eine geile Frucht, muss ich zugeben. Aber immer dieses Chili-Reingedönse irgendwie.
Ja.
Ich mag auch nicht irgendwie Basilikum-Schokoladeneis oder so ein Scheiß irgendwie, wo ich mir denke, mach doch einfach ein gutes Eis. Hör doch auf mit dem Killefick.
Ja, also so. Mango-Chili sind wir beide auf jeden Fall raus.
Lass die Chili im Curry, so. Ich bin sehr fränkisch heute drauf, merke ich.
Ja, aber du machst aus.
Sind noch neumodischer Pfötz, das brauchen wir nicht.
Du machst aus allem einen Knödel. An der Stelle müssen wir nochmal sagen, falls ihr schöne Geschichten habt, Eisrezepte für Markus oder sonstige schöne Dinge, ihr könnt uns immer schreiben, mail@erzähl mir was Gutes oder ihr geht einfach mal und sagt, hey, das ist ein Podcast, den liebe ich sehr, dann geht ihr auf alle Portale, die es gibt, macht viele Sternchen dran, den Daumen hoch und macht einfach einen netten Kommentar dazu, wenn ihr Lust habt, da würden wir uns immer drüber freuen.
Auf jeden Fall und ich muss mal kurz hier einsteigen, weil ich erzähle ja immer so von den Shownotes, die Shownotes, die Shownotes. Und jetzt hat mich dann doch jemand mal gefragt, wo sind denn eigentlich diese sagenumwobenen Shownotes, von denen du immer sprichst?
Sehr gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage. Also, das sind im Endeffekt Links, die ich entweder, die könnt ihr direkt abrufen auf der erzählmirwasgutes.de Seite, da kommt ihr direkt zu unserem Podcast bei Podigee und da sind bei jeder Folge die entsprechenden Links drauf. Aber es müsste eigentlich auch, ich habe es jetzt nicht mehr gecheckt, es müsste auch bei Spotify zum Beispiel möglich sein, weil da packe ich die auch immer mit rein. Auch da sollte man, wenn man auf die einzelnen Folgen klickt, auf diesen Link draufgehen können. So, und da findet ihr die Shownotes. So, aber wir haben ja auch noch eine schöne kleine Tradition, nämlich unsere Lieblingsgeschichte der Woche. Susan, was hast du denn?
Ach, ich muss anfangen, okay.
Und wie du möchtest, ne?
Ja, da mache ich das schnell. Das ist auch schnell erzählt, weil mein bestes Erlebnis dieser Woche, ich habe endlich meinen Bootsführerschein bestanden.
Ach, herzlichen Glückwunsch, Mensch.
Bringt euch in Sicherheit auf Flüssen und Seen. Frau Link ist im Binnenverkehr der deutschen Gewässer oder auch nächstmöglich erreichbaren bin ich jetzt unterwegs. Ich habe Bojen das Leben gerettet, habe vernünftig an- und abgelegt und kann jetzt und habe alle Begrifflichkeiten gerufen, die gerufen werden mussten, unter anderem Warschau Mensch.
Bitte was?
Unfassbar, oder? Also es gibt verschiedene Kommandos, die man rufen kann und die sind offensichtlich auch nicht so richtig einheitlich. Aber wenn eine Boje über Bord geht, in dem Fall ist ja Training, wenn du Menschen über Bord rufst, machst du alle anderen unruhig. Also ruft man Boje über Bord, Maschinenstopp, bla 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 und der nächste Befehl ist Warschau Mensch. Und ich dachte, Was ist das für ein Käse? Ist aber offensichtlich ein ganz altes Wort, ein ganz alter Begriff, um eben Ausschau zu halten, wahrzunehmen, den Menschen. Also du sollst einfach nur gucken, wo schwimmt der, damit du dann dahin. Und dann rufst du der Crew zu, Warschau Mensch. Ich habe mir vorgenommen, das sehr schnell wieder zu vergessen. Alles andere vom Bootsführerschein will ich mir merken.
Wenn jetzt mein Hund über Bord geht, muss ich dann irgendwie Kölle Hund schreien oder was sagt man da?
Dann sagst du einfach auch Benny über Bord. Ich glaube, das für Benny, die Leute, mit denen du reist, wahrscheinlich am nachvollziehbarsten. Ne? Also ich meine, wir haben auch schon gescherzt, was die Frau wohl sagt, wenn die ins Wasser fällt und man ruft Boje über Bord.
Habe ich schon erzählt? Wir haben jetzt meinem Hund eine Schwimmweste gekauft tatsächlich.
Oh, die haben wir auch. Nee, die ist sensationell.
Ja, und da lachen die Leute ja immer. Aber wir haben mal mit Bärbel damals noch eine Kajaktour gemacht auf der Moldau. Und da denkt man immer so, na, der Hund kann ja schwimmen. Aber wenn das Kajak kentert und der Hund ist unter Wasser, dann ist es wirklich gut, wenn der so schnell wie möglich wieder nach oben geht. Und deswegen weil ich mir jetzt einen Aufblaskajak gekauft habe. Und mein Mann hat gesagt, dann nehmen wir den Hund mit, aber nur, wenn er eine Schwimmweste hat. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Schwimmweste für Benny.
Du, aber weißt du,
richtig beschissen.
Ja, kommt nicht so gut an, aber die Schwimmweste hat ja auch einen Griff und das finden wir nämlich super. Wir haben nämlich mal versucht, unsere Mila so in ein Boot wieder reinzuhieven aus dem Wasser und das kannst du nämlich mal schön vergessen. Du kriegst sie nämlich überhaupt nicht gegriffen und so mit dieser Weste kannst du die wie eine Handtasche, setzt du die dann ins Boot wieder rein und ansonsten geht das nämlich leider nicht. Oder du hast danach, siehst du aus, als ob du einen Nahkampf geführt hättest, weil der Hund dann nämlich versucht, sich an dir und deinem Bikini-Oberteil festzuhalten. Natürlich. Was? Das sieht nicht so schön. Also auch
nicht
an deinem
Bikini-Oberteil.
Nein, aber sehr richtig gemacht. Kann ich nur begrüßen, dass ihr so eine Weste habt.
Ich habe auch noch eine Lieblingsgeschichte, denn ich bin ganz glücklich und selig. Ich habe das perfekte Wohnmobilinstrument gefunden. Und es ist,
was ist
Trommelwirbel, Achtung, die Ukulele.
Natürlich.
Ich hab mir eine Ukulele gekauft, weil ich wollte immer im Wohnmobil auch die Gelegenheit haben, irgendwie Musik zu machen. So, dann habe ich mir irgendwann mal eine Mundharmonika gekauft, habe die ins Wohnmobil gelegt, habe dreimal reingepustet und habe gemerkt, dass ich Mundharmonika-Musik echt ganz schön nicht so schön finde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also das ist einfach überhaupt nicht mein Instrument. Und jetzt habe ich ja den ESC gesehen, wir wollen nicht mehr drüber reden, Deutschland so mittelgut abgeschnitten. Aber der Typ hat ja eine Ukulele.
Hampelst du auch so durch das Wohnmobil?
noch nicht, aber das kommt noch, wenn ich es dann richtig kann. Und dann bin ich hier wieder in meinen Musikladen hier in der Straße gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Ukulele. Und dann habe ich die wirklich geholt, die gibt's echt schon für schmales Geld und habe mir die geholt und sitze jetzt in meinem Wohnmobil auf dem Campingplatz am Rhein und klimper auf meiner, nee, wie sagt man, zupft, schrattel auf meiner Ukulele herum. Ich kann schon 5 Akkorde, ich kann schon mehrere Lieder damit und ich bin
wieso habe ich das noch nicht gehört und gesehen? Wieso gibt es da kein aktuelles Musikvideo von dir? Wieso läufst du noch nicht bei MTV? Was ist los?
Ich sag mal so, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch der Ansicht sind, dass sie etwas hören wollen auf der Ukulele, dann schreibt uns das bitte. Ich bin Künstler, super. Ich lasse mich gerne bitten. Und dann könnte ich ja vielleicht mal ein paar Akkorde klimpern, zupfen, schraddeln. Aber ich find's ein Mega-Instrument. Es ist super leicht zu lernen. Es kostet nicht viel Geld. Es passt in jede Ecke im Wohnmobil. Und ich bin einfach nur glücklich. Ich sitze da, gucke auf den Rhein und spiele ein paar Liedchen und freue mich einfach. Die Ukulele, meine Damen und Herren, ich sage euch, das wird das Trendinstrument 2021.
Das heißt, wir könnten dann auch zusammen auf dem Boot, würdest du dann Ukulele für mich spielen?
Ja, da sitzen wir dann und spielen, keine Ahnung, in einen Haarung, jung und schlank, 2, 3, 4, sowas. Irgendwie so. Und, ich habe auch die Mundorgel im Auto liegen. Also wir können.
Wenn wir dich erfolgreich überreden, würden wir in der nächsten Podcast-Folge etwas hören und dann würde die auch heißen, spiel mir was Gutes.
Spiel mir was Gutes, auf jeden Fall. Ich bringe sie mal mit, auf jeden Fall, das machen wir.
Cool, dann haben wir eine Verabredung, das finde ich
super. Ach, es ist doch toll. Ey, wir haben schon wieder Pläne, wir haben alles aufgegriffen, wir haben alles gesagt. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Wir sind durch, wir sind satt, wir sind neu eingekleidet und freuen uns sogar jetzt schon auf die nächste Woche. Mehr geht nicht.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Bis nächste Woche.